hier im April. Und im Mai hatte ich eine Ladung zu Gericht. Ich habe mich gefreut, wie die Richter arbeiten. Der Richter sieht mich auf den Gang, sagt: Ja, Herr Doktor, was suchen Sie hier? Sag ich: Sie haben sich ja für den 15. Mai geladen. Sagt er: Haben Sie sich die Jahreszahl angeschaut? Nächstes Jahr. Also da habe ich mich dann entschlossen, die Urkunde, die ich bekommen hatte, dem Strafgericht vorzulegen. Und da war dann ein jüdischer und ein nichtjüdischer Anwalt bei mir. Und der jüdische Anwalt hat gesagt: Na ja, das Verfahren werden Sie in einem Jahr einstellen. Und der andere sagt: Nein, nicht in einem Jahr. Der hat ja Beweise, Urkunden, in 2 Jahren. Ich habe gegen beide gewettet und habe gewonnen. Erst nach 4 Jahren haben Sie das Verfahren eingestellt.
Haben Sie eigentlich je einen Abscheu gegen Österreich entwickelt?
Nie. Weil ich hier geboren und aufgewachsen bin in der österreichischen Kultur und weil meine Mutter eine Wienerin vom Grund war, wie alle ihre Vorfahren. Die mütterliche Urgroßmutter wurde für Kaiser Ferdinand als das schönste Mädel von Meidling, sie war Meidlingerin, gemalt. Also meine Mutter war, die konnte ja gar nicht anders sprechen als Dialekt. Und andererseits, mein Vater hat auch, der hat im Ganzen 23 Duelle gefochten, davon 17 wieder siegreich, 6 unentschieden, keines verloren. Und er war auch in dieser Hinsicht ein typischer Österreicher, nicht? Obwohl er in einer Beziehung jetzt nicht war, er war der anständigste Mensch, den es hier gegeben hat. Und zu seinem Begräbnis kamen 150 Leute, die hat der jüdische Friedhof gar nicht gefasst.
Herr Dr. Drach, wenn ich es recht verstanden habe, dann unterscheiden Sie sozusagen zwischen Österreich und den Österreichern, indem Sie gerade gesagt haben, Ihr Vater war kein typischer Österreicher, indem er der anständigste Mann war. Ich habe vor kurzem ein Interview mit dem französischen Filmregisseur Louis Malle gelesen, der gesagt hat, wie sehr er Frankreich liebt und wie schön dieses Land wäre, wären da nicht die Franzosen. Gilt das in einer gewissen Weise für Sie auf Österreich übertragen?
Na ja, zum großen Teil. Und was er über die Franzosen sagt, gilt für die Österreicher großenteils auch. Und zwar die Abstammung, die ursprüngliche der Österreicher ist ja nicht germanisch, sondern keltisch. Ebenso für die Franzosen gallisch, nicht wahr? Also es ist eine gewisse Ähnlichkeit. Dadurch konnte ich sie auch besser behandeln, weil diese...
Mich interessiert jetzt nicht die Parallelität zwischen Franzosen und Österreichern, sondern
ich kann nicht sagen, dass mir sämtliche Österreicher verhasst gewesen sind. Aber ich kann schon sagen, dass ich nicht viel Achtung für die Österreicher hatte. Aber ich wollte doch, dass ihnen Gerechtigkeit widerfahren ist.
In der Zwischenzeit lese ich den Satz: Der echte Wiener hat eine gewisse Neigung zum Kriechtier niemals ganz verleugnen können.
Ja.
Gilt der Satz noch für Sie?
Das ist das Richtige. Das ist wahr. Der echte Österreicher hat diese Neigung zum Kriechtier. Das ist richtig. Aber es gibt Leute hier, die aufrecht gehen durch Tradition, durch Neigung, durch Abstammung. Es gibt das auch. Und Und um dieser Leute willen möchte ich nicht über Österreich den Stab brechen.
Herr Dr. Drach, kommen wir zur Sprache Ihrer Bücher, über die ja sehr viel geschrieben worden ist. Mir scheint der wesentliche Terminus in dem Zusammenhang zu sein, das Wort Distanz. Der Erzähler bleibt draußen, er schaut seinen Figuren von außen zu, die Sprache bleibt sozusagen draußen und auch der Leser bleibt draußen. Es gibt keine emotionale Beteiligung, im Gegenteil, sie soll vermieden und sogar verhindert werden.
Nein, das ist nicht richtig. Das Letzte ist nicht richtig. Im Gegenteil, es soll diese emotionale Beteiligung durch Opposition zu dem Stil und im Sinne zu dem, was oft durchsichtig gemacht wird in dem Stil. Es ist ein einziger junger Mann, der über mich fast nur Richtiges geschrieben hat, das ist ein gewisser Seffele, der hat jetzt seine Magisterarbeit über mich gemacht, nicht wahr? Das ist ein ausgezeichneter Mensch.
Das heißt, es geht Ihnen durchaus um die emotionale Beteiligung.
Ja, nur ist die emotionale Beteiligung durch einen wirklichen Roman bewirkt, den es bevor mir nicht gegeben hat. Denn was bisher als Roman ausgegeben wurde, ist eine Propagandaschrift für den Helden. Und bei mir ist das nicht der Fall. Es ist das Protokoll, das gegen ihn genauso schreibt wie gegen alle anderen. Und es nimmt ihn viel stärker noch her. Und am Schluss aber bleibt die Sympathie für ihn übrig. Das heißt, er überlebt seine Widersacher, er überlebt sich selbst, er überlebt sein Schicksal. Die Emotion wird nicht gewonnen im Wege der Sentimentalität, sondern durch die Unsentimentalität.
Herr Drach, wie soll ich das verstehen? Sie haben gesagt, was bisher als Roman erschienen ist, ist kein Roman. Worauf bezieht sich das? Auf welchen Zeitraum, auf welche Literatur?
Auf die ganze deutsche Literatur und auf den Großteil der französischen Literatur. Der Roman war eine spanische Angelegenheit, erfunden von Cervantes de Saavedra. Und es ist dann durch die Schlacht bei Trafalgar für die englische Sprache gewonnen worden. Er ist nicht bei den Briten geblieben, er ist auch zu den Schotten und den Iren gegangen und insbesondere auch nach den Vereinigten Staaten. Aber in Frankreich und in Deutschland war es nicht. Hier ist die Lüge, die Gefühlsduselei notwendig für den Roman gewesen. Und selbst ernsteste Autoren haben sich in diese Sache verhaftet.
Sie sagen Lüge, Gefühlsduselei. Ich sage Ihnen drei Romane aus dem 20. Jahrhundert. Der Prozess, der Untertan, die Blechtrommel. Drei mehr minder willkürlich herausgegriffene, aber sicherlich bedeutende Romane.
Ja, einmal der größte von denen, der Prozess, ist nie ein Roman, sondern das sind einzelne Bilder, in denen gezeigt wird, dass ein Mensch verurteilt ist, der nicht weiß, warum. Und daher, da er nicht weiß, warum, gibt es auch keine Entwicklung und keine Lösung. Das ist Nummer eins. Dann haben Sie die Blechtrommel gesagt. Naja, die Blechtrommel ist, wenn man die ersten 100 Seiten liest, ist sie erledigt. Es ist darin nichts, was noch entwickelt werden könnte. Es ist fast so wie bei den Romanen von Balzac. Es ist eine Exposition, zum Beispiel beim Père Goriot. Man weiß, dass der sich opfert für seine Töchter, und man kommt darauf, dass er sich tatsächlich für seine Töchter geopfert hat. Wozu das beschreiben? Ist gar nicht nötig. Ja, was haben Sie noch gesagt, das Dritte?
Der Untertan.
Naja, das ist überhaupt kein Roman. Das ist eine politische Angelegenheit.
Warum bitte soll ein Roman keine politische Angelegenheit sein? Und warum soll ein Roman Entwicklung und Lösung haben? Das Charakteristikum des Romans im 20. Jahrhundert ist ja doch wohl, dass ihm das verloren gegangen ist, weil es in einer gewissen Weise auch dem Jahrhundert verloren gegangen ist.
Na ja, dann ist der Roman auch verloren gegangen. Denn ein Roman ohne Entwicklung ist nichts. Wenn Sie die Versromane, die Ilias und die Odyssee anschauen, dann sehen Sie auf, was das herauskommt. Es muss etwas geschehen, es muss sich etwas entwickeln, es muss aus jemand etwas werden. Das ist der Roman. Was anderes ist der Versuch einer Prosa-Umschreibung. Die Deutschen haben auf dem Gebiet der Epik etwas geleistet. Sie haben die Kurzgeschichte erfunden durch Johann Peter Hebel. Die wurde dann so und so oft nachgeahmt. Die Franzosen haben auf dem Gebiet der Novelle etwas geleistet. Sie haben mit Maupassant die Novelle erfunden. Den Roman haben sie nie gehabt. Aber zwei französische Autoren haben ihn gehabt. Aber sie hatten nie eine Gefolgschaft. Das war der Stendhal und der Flaubert. Aber die haben nicht als Franzosen, sondern als Einzelpersonen den Roman gehabt. Sie sind eigentlich gar nicht einzuordnen, weil nach ihnen nichts kommt und vor ihnen nichts war. Und sie haben sich beide als Fremde in ihrem Vaterland gefühlt.
Gut, also Rot und Schwarz und die Madame Bovary würden Sie schon als Romane gelten lassen.
Ja, aber beruhigt mich. Als Romane von ausgesprochenen Außenseitern.
Nun, Sie haben gesagt, keine Entwicklung. Wenn ich jetzt das Argument gegen Sie wende, für mich ist es nämlich kein Kontraargument, aber im großen Protokoll gegen Zwetschgenbaum sehe ich keine spezielle Entwicklung, sondern die Beschreibung eines Zustands in Variationen. Das scheint mir kein Argument gegen das Buch zu sein.
Die Entwicklung muss ja nicht innerlich sein. Die kann ja auch äußerlich sein. Der Zwetschgenbaum beginnt als ein rein passiver Mensch. Er wird dann später wider Willen aktiv und am Schluss wider Willen zum Verbrecher. Das ist die Entwicklung. Und das ist eine sehr große Entwicklung. Doch bitte, ich rechne nicht damit, dass man meinen Wert erkennt zu meinen Lebzeiten. Es hat immerhin bis zu meinem 86. Lebensjahr gedauert, bis man einigermaßen weiß, wer ich bin. Es hat mich gefreut, dass der französische Kulturminister, ich habe es gar nicht verstanden, aber ein Österreicher, der dann eine Aufnahme für den Rundfunk gemacht hat, gesagt, ich sei der repräsentativste österreichische Autor. Und darauf hat er mich gefragt, was sagen Sie dazu, der repräsentativste Autor? Sag ich, das ist seine Meinung. Sei, und wie fühlen Sie sich unter Ihren Kollegen, habe ich gesagt, um die Wahrheit zu sagen, wie Gulliver unter den Zwergen. Und Sie können ruhig das veröffentlichen, ich werde noch mehr Feinde haben.
Gibt es denn gar keine literarischen Kollegen in Österreich, die Sie schätzen?
Ja, ich schätze schon einige. Zum Beispiel den Artmann schätze ich sehr. Er kann ausgezeichnete Dialektgedichte schreiben. Und er kann auch in Hochdeutsch Ich habe auch dieses Buch, was bei Surkamp erschienen ist. Das sind einzelne Gedichte, die wunderschön sind. Aber auf den Gebiet des Romans glaube ich nicht, dass ich hier Konkurrenz habe. Besonders nicht unter denen, die vor mir den Staatspreis gekriegt haben. Ich habe ihn ja nicht gekriegt und kriege ihn auch nie, weil die ganzen Leute, die ihn vergeben, ebenso mittelmäßig sind wie diejenigen, denen sie ihn geben.
Bernhard?
Bitte? Den lehne ich ab. Bernhard lehne ich ab, und zwar aus folgendem Grund. Der Bernhard als Prosaiker ist er überhaupt nichts, als Epiker. Als Dramatiker hat er ein gutes Stück geschrieben, sein erstes, das Geburtstagsfest von Boris. Das war ein sehr gutes Stück.
Ein Fest
aber
für Boris.
Aber dann hat er sich selber nachgeahmt, hat immer wieder ein Stück geschrieben, wo eine Person redet und die anderen sagen ja, ja oder nein, nein oder machen ihr Buckeln oder gehen fort und so weiter. Und das sind keine Theaterstücke. Aber er hat eines vor den anderen Dramatikern voraus. Er stiehlt bei sich selbst, die anderen stehlen woanders.
Herr Drach, die autobiografischen Romane von Bernhard aus Salzburg, die Ursache, der Keller und so weiter, nichts für Sie?
Nein, gar nichts.
Diese Vermischung von katholischem und nationalsozialistischem Milieu und wie die Provinz davon durchwebt und durchdrungen ist nach 1945, das in dieser Deutlichkeit gezeigt zu haben, wie das Bernhard tut, das hat für Sie nie was bedeutet?
Nein, weil er immer das Urteil daran knüpft. Das Urteil, der darf man nicht knüpfen.
Turini.
Ja, das ist ein Revoluzzer. Das ist ein Übertreiber sondergleichen. Der geht sogar hin und bearbeitet die Stücke von Autoren, die keineswegs linksgerichtet waren, auf linksgerichtet. Das macht er zum Beispiel auch mit dem Figaro,
Goldoni Beaumarchais
und so weiter. Also ganz falsch.
Ist aber legitim.
Denn so geht das. So hat es der Horvath, hat es noch besser gemacht. Der zeigt, wie die beiden miteinander weiterleben.
Herr Drach, Sie haben eben den Namen Horvath erwähnt. Lassen Sie den als Dramatiker gelten?
Ja, ja. Den unbedingt. Obwohl er ein schlechtes Deutsch schreibt, nicht? Weil er ja kein Deutscher war. Und vor allem der Horvath wirbt nicht für eine Partei, nicht für eine Gesellschaft. Er wirbt für überhaupt niemand. Er zeigt die Leute, wie sie sind.
Ihnen scheint Literatur mit irgendeiner Form von gesellschaftspolitischem Engagement nicht vereinbar. Verstehe ich das richtig?
Heute so. Nicht immer. Der erste Dichter, für den ich geschwärmt habe, und auch das war einmal der Fall, war Georg Herweg, der bekanntlich den Satz geschrieben hat, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Aber er hat auch einen anderen Satz geschrieben, der Pöbel findet den Stein der Weisen und wirft Fenster ein. Natürlich, der Herweg ist vielen Wandlungen unterlegen und vor allem hat er den Georg Büchner gefunden, nicht?
Eben.
Das ist das größte Verdienst, das er hatte.
Herr Drach, aber Literatur ist doch von gesellschaftspolitischem Engagement nie zu trennen gewesen. Der Nathan, die Räuber, der Büchner, Theodor Körner, Heine, die gesamte deutschsprachige Literatur.
Das könnte fast behauptet werden, es ist nicht so. Es ist angeregt durch die gesellschaftlichen Umstände, aber es ist was anderes herausgekommen. Und die sind auch nicht ganz und getreu bei dem geblieben. Aber wenn jemand nur zum Programm hat, aus allem Propaganda zu machen und das als ein literarisches Werk hinstellt, dann sage ich nein.
Das ist schon klar. Es gibt eine Art von Propagandaliteratur, die keine Literatur ist. Aber die Frage ist ja, ob politisches Engagement, das in die Literatur einfließt, per Definition bewirkt, dass das dann keine Literatur ist.
Und ja, das größtenteils. Wenn was einfließt in die Literatur ist immer etwas Reines. Es braucht nichts einzufließen. Es kann etwas verursachen, Literatur, aber es nicht einfließen.
Machen wir es wieder an einem konkreten Beispiel. Der Untertan, den ich für einen grandiosen Roman halte, der scheint Ihnen, wenn ich es recht verstanden habe, ein reines Propagandastück zu sein.
Ja.
Ohne literarische Qualität.
Naja, literarische Qualität. Bei den beiden Brüdern Mann hat der eine sehr viel Fantasie gehabt, der andere, der mehr Hausbacken war, aber versucht in die Tiefe zu gehen, ist aber nicht unbedingt tief genug angekommen. Der ist ein hausbackener neuer Goethe gewesen, aber meines Erachtens haben wir ein Unikat an dem einen Goethe und man kann ihn nicht.
Wenn ich Sie recht verstehe, der Hausbackene ist der Thomas, der mit mehr Fantasie ist der Heinrich.
Ja.
Gut. Bedeutet haben Ihnen beide nicht viel?
Nein. Der eine ist wenigstens so weit interessant, dass einer einen guten Film aus ihm gemacht hat. Nicht? Ich bin von Kopf bis Fuß, das ist aber schon nicht mehr von ihm. Nicht klar? Ich weiß momentan jetzt nicht einmal mehr, wie er Professor Unrat, nicht?
Ja,
ja, wie heißt
ja,
das?
Ja, der nee. Blaue Engel.
Naja.
Herr Drach, gehen wir ein paar Stufen tiefer. Ein Freund dieses Hauses und Ihr Förderer als junger Dichter war Anton Wildgans. Wie schätzen Sie ihn denn literarisch ein?
Heute nicht mehr hoch. Er hat ein gutes Stück geschrieben am Anfang, und zwar war das In Ewigkeit Amen. Und er hat auch eine Kindheitsgeschichte geschrieben, die ist auch interessant. Schauen Sie, er hat mich als Leutnant bei Fliegern verherrlicht in seinem Kirgisch, nicht? Dann hat er sogar einen Namen gegeben, der an mich anklingen sollte. Aber ich habe mir daraus nichts gemacht. Ich habe mit ihm die Korrekturen.
Pardon, wieso Sie als Leutnant?
Ja, der bin ich. Angeblich, nicht?
Aha. Also ich habe den Kirgisch mit 16 gelesen im Gymnasium und habe ihn seit damals in der allerbesten Erinnerung. Das ist doch ein, zumindest ich habe es damals so empfunden, ein wirklich unterhaltsam zu lesendes Epos.
Ich weiß nicht. Ich glaube gar nicht, dass man heute noch ein Epos schreiben kann.
Ich habe Sie zu Anfang unseres Gesprächs gefragt, warum Ihre literarische Karriere dreimal angesetzt hat und erst endgültig offenbar begonnen hat, als Sie 86 geworden sind, hängt das unter anderem damit zusammen, dass Literatur auch ein Betrieb ist, eben der Literaturbetrieb, und mit dem, soweit ich es verstanden habe, wollten Sie nie etwas zu tun haben.
Das stimmt auch, aber es ist zum Beispiel interessant, Sie müssen sogar viermal sagen, interessant ist, wie der Hitler gekommen ist, hat er ein Jahr später die Reichskulturkammer gegründet. Und der Direktor der Reichskulturkammer, dessen Namen ich leider vergessen habe, schickt mir eines Tages eine Urkunde, dass ich Mitglied der Reichskulturkammer bin, und schreibt mir einen langen Brief, wo er sagt, einen Menschen wie mich brauchte er nicht zu fragen über die Abstammung, dessen war er sicher. Er hält mich für eine der größten Erfüllungen des deutschen Volkes und er hat an mich nur eine Bitte, dass ich ihn in Mödling empfange. Damals hat ja Mödling noch nicht zu Hitler gehört, das war im Jahr 1900, wann ist er denn in Deutschland? 33, 34 hatte die Kulturkammer gegründet. Also, da sehen Sie, dass mein Stück übersah, dass das einzige war, das damals herausgekommen ist, in Berlin durch drei Masken, nicht wahr? 1929 war das. Also, ein Jahr nachdem ich den Gleispreis zuerkannt und nicht erst bezahlt bekommen habe. Dass da schon ein starkes Interesse an mir gewesen ist. Und kurze Zeit darauf habe ich auch erstmalig im Rundfunk gesprochen. Allerdings, der Mann, der mich eingeleitet hat, ein gewisser Ligle, der Karl Kraus, Biograf, ja, hat eher gegen mich als für mich gesprochen, obwohl er mich schon als irgendwie hervorstechend, nicht hervorragend, anerkannt hat.
Wie haben Sie denn auf das nationalsozialistische Angebot reagiert?
Gar nicht. Sie haben nicht geantwortet. Und dann habe ich noch 2 Jahre hindurch habe ich Aufforderungen erhalten, den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Ich habe ihn nie bezahlt. Und dann habe ich im Jahre 37 die Ausschlusserklärung bekommen, wegen wiederholten Nichtbezahlung des Mitgliedsbeitrags. Und wahrscheinlich sind Sie draufgekommen, dass meine Abstammung nicht ganz stimmt.
Herr Drach, in der unsentimentalen Reise heißt es irgendwo, das Ende nimmt kein Ende. Und dieser Satz, der stimmt einerseits für Sie jetzt, Sie sind 89, Sie sind seit 8 Jahren blind. Andererseits, wer mit Ihnen spricht und jeder, der dieses Gespräch gehört hat, der hat es bemerkt, mit welcher Kraft und mit welcher Vitalität und auch mit welcher Leidenschaft Sie reden. Und mir, wenn Sie gestatten, mir kommt das vor, als wäre das sozusagen, und das scheint mir Ihr Lebensprinzip zu sein, ein Leben als ob. Ein Leben als ob das Schreiben einen Sinn hätte, als ob das Kämpfen einen Sinn hätte und ja, als ob das Leben einen Sinn hätte.
Naja, ich kann natürlich nicht so leben, als ob, sondern in dem Augenblick, in dem ich lebe, von 24 Stunden im Tag sind das vielleicht 2 oder 3, nicht jeden Tag, aber manchmal. Und dann bin ich sozusagen wieder ein Zeit lang tot. Aber das Todsein ist noch nicht endgültig.
Das war Albert Drach, Schriftsteller, seit 1983 blind, im 90. Lebensjahr. Im Gespräch am kommenden Donnerstag, ein Jahr nach Beginn des Golfkriegs, geht es um den immer bedrohlicher werdenden Zusammenhang von Krieg und Naturzerstörung. Gast wird der Arzt Dr. Till Bastian sein. Morgen um 21.45 Uhr gibt es ein Bücherviertel. Bis dahin, adieu, sagt Ihnen Peter Huemer.